Was macht den Menschen zum Menschen? Forscher gehen davon aus, dass sich der Mensch vor allem durch sein Sozialverhalten von den Tieren unterscheidet. Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität Miteinander, Füreinander, Sozialverhalten von Affen und Menschen werden in diesem Semester aktuelle evolutionäre Denkansätze und Forschungsergebnisse zu dem Thema vorgestellt. Hören Sie nun Professor Dr. Ulrich Oevermann von der Universität Frankfurt zum Thema Familie, die Bedeutung der ödipalen Triade im Evolutionsprozess.
Ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung und für die freundlichen Worte zur Einführung. Ja. Also ich werde meine Ausführungen in drei Teile gliedern. Im ersten Teil werde ich Verbindungen zwischen der Soziologie und der Evolutionsbiologie versuchen herzustellen. Da geht es im Wesentlichen um die Begründung des Inzesttabus. Im Hauptteil, im mittleren Teil, werde ich dann versuchen, ein Strukturmodell der ödipalen Triade zu explizieren, als Grundlage für eine Theorie der Familie. Und im letzten Teil werde ich dann nochmal auf die evolutionsbiologischen Fragen versuchen zurückzukommen und einige Ergänzungen hinzuzufügen, vor allen Dingen was die Familialisierung des Vaters anbetrifft, also der Position des Vaters. Erstmal zur Funktion des Inzesttabus allgemein. Ich beginne damit mit der Einbettung in die Differenz zwischen klonaler Reproduktion und sexueller Reproduktion. Das ist ja in der Evolutionsbiologie, soweit ich das als Soziologe überblicken kann, nach wie vor eine der brisanten Fragen und auch strittigen Fragen, wie das zu erklären ist, der Übergang. Ich bediene mich hier etwas leichtfertig für einen Evolutionsbiologen einer heuristischen Interpretation, die mir als Soziologe auch erstmal reicht. Die klonale Reproduktion hat ja erstmal evolutionslogisch gesehen enorme Vorteile. Man braucht nur einen Elternteil. Die Väter sind sozusagen eigentlich Luxus. Man kann also mit einem Elternteil genauso viel Nachwuchs herstellen wie zwei in der sexuellen Reproduktion. Das ist auf jeden Fall günstiger. Und die klonale Reproduktion hat einen Vorzug darin liegend, dass aufgrund der diploiden Meiose sozusagen die Chromosomen sehr stabil bleiben und die genomischen Veränderungen oder Transformationen relativ gering sind. Warum trotzdem die sexuelle Reproduktion? Es gibt einen eben für die Heuristik interessanten Umstand. Fraglos ist die klonale Reproduktion evolutionsgeschichtlich die viel frühere Fortpflanzungsform und die sexuelle Reproduktion die spätere. Aber im Schnitt sind alle Gattungen, die sich klonal reproduzieren, die man heute antreffen kann, noch evolutionsgeschichtlich jünger. Also im Schnitt sind die sexuell sich reproduzierenden Gattungen älter. Das verweist auf einen Selektionsvorteil, den die sexuelle Reproduktion als die später entwicklungsgeschichtlich entstandene dann offensichtlich doch aufweist, dass sie nämlich aufgrund von haploider Meiosis mehr Pluralität produziert, ermöglicht, also stärker ist in der Ermöglichung von Neuem. Das ist gewissermaßen eine Art Vorgriff, könnte man sagen, auf einen Prozess, der dann später in der Wirtschaftsgeschichte ganz analog eine große Rolle spielt, das berühmte Schumpeter-Theorem, also die produktive Zerstörung, worin gewissermaßen die, in Schumpeters Begriffen, die unternehmerische Innovation gewissermaßen das Bessere erzeugt, dass der Feind des Guten ist. Also eine Beschleunigung, wenn Sie so wollen, der Entwicklung. Und aufgrund der besseren Ermöglichung der Erzeugung von Neuem. Das ist eine Eigenart eben der sexuellen Reproduktion, die eine größere Vielfalt in der Rekombination des Genoms erlaubt. Das ist die Grundlage, die einfache Grundlage der Überlegungen, mit der ich beginne. Und jetzt kann man sagen, dass diese aufgrund eines sexuellen Dimorphismus ermöglichte sexuelle Reproduktion, die als Bezugsrahmen für die Erschaffung, die schnellere Erschaffung des Neuen, gewissermaßen diese Möglichkeiten nicht ausschöpfen würde, wenn es nicht so etwas wie ein Inzesttabu zumindest in den Anfängen schon gäbe. Das kann man sich ganz einfach klar machen. Wenn es ohne Inzesttabu würde gewissermaßen die sexuelle Reproduktion zwischen verwandten Exemplaren viel wahrscheinlicher sein als zwischen nicht verwandten Exemplaren, einfach nach dem einfachen Sparsamkeitsprinzip: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Und das, was nah liegt, das sind in der Regel verwandte Exemplare, viel häufiger als sonst. Also muss diese Möglichkeit, dieses Prinzip irgendwie unterbunden werden. Und eine sehr wirksame Unterbindung ist eben das Inzesttabu. Aber es gibt hier ein großes Problem. Wie kann man erkennen, wer inzestuös ist und wer nicht in Relation zu einem gegebenen Partner? Das ist ja eine sehr komplexe Relationseigenschaft. Also wenn Sie sich erinnern an das berühmte Diktum von Karl Valentin, das drückt sozusagen eine solche Relationseigenschaft aus. Er sagte mal, fremd ist der Fremde nur in der Fremde und nur unter Fremden. Das könnte man generalisieren soziologisch, eine wichtige Einsicht, kann sagen, selbst ist das Selbst nur unter Selbsten. Also man kann nämlich nur ein Selbst sein, wenn man zu sich selber selbst sagen kann und weiß, dass man ein Selbst ist im Unterschied zu anderen. Und so kann man sagen, inzestuös ist der Inzestuöse nur unter Inzestuösen. Und woher weiß man das? Denn dieses Merkmal, inzestuös, diese Eigenschaft, kann ja nicht angeboren sein, wie etwa, was weiß ich, die rote Brust eines paarungsbereiten Stichlingmännchens. Das ist sozusagen eine allgemeine, verallgemeinerungsfähige Eigenschaft, die von jedem Exemplar als solche erkannt werden kann und nicht nur von den Partikulären, die in der Relation der Inzestuosität zu jemandem stehen. Also muss das ein sehr komplexes Verfahren sein, indem man sozusagen das Merkmal inzestuös sich aneignet und es auch wiedererkennen kann. Das funktioniert ja, wie wir wissen, nicht immer. Es gab vor 2 oder 3 Jahren diesen berühmten Prozess in Leipzig bezüglich der inzestuösen Fortpflanzung eines Geschwisterpaares, die das nicht wussten, dass sie Geschwister sind. Und wie geht man juristisch damit um? Ja. In der Schweiz gibt es Überlegungen, die das Inzestmerkmal, also was ja dann im Volksmund Blutschande heißt, eine sehr irreführende Bezeichnung dafür, aus dem Strafgesetzbuch wieder herauszunehmen. Und das wäre ganz missverständlich, wenn man, oder ganz falsch verstanden, wenn man jetzt den Schweizern unterstellen wollte, sie würden sozusagen einen entscheidenden Schritt zur sexuellen Liberalisierung damit unternehmen. Sondern das muss man wohl eher so verstehen, dass das Tabu, das Inzesttabu, als so stark verankert unterstellt wird, dass man es nicht noch mit strafgesetzlichen Normen bewähren muss. Weil der Umstand, dass man es als Straftatbestand ins Gesetz schreibt, präsupponiert ja auch, dass es ohne das nicht funktionieren würde. Und dann würde man eigentlich leugnen, dass es ein Tabu ist. So, und das ist, bringt einen zu einem wichtigen Punkt, nämlich dem Unterschied zu normierten sozialen Sachverhalten und tabuisierten. Das sind 2 ganz verschiedene Dinge und viele Soziologen sehen das nicht. Also vor allen Dingen nicht die philosophischen. Für die ist sozusagen das alles Normierung. Aber Tabu ist etwas ganz anderes, tief sitzendes. Also ich will mal ein ganz einfaches Beispiel Ihnen nennen. Ja, ich habe für meine erste Tochter, als die heiratete, wie sich das so gehört, die hat in Italien geheiratet, das Hochzeitskleid bezahlen müssen. Und das sind ungefähr 3.000 D-Mark oder heute 1.500 Euro, vielleicht auch 2.000, je nach Anspruch. Und irgendwie für jemanden, der zur Kriegsgeneration noch gehört, wie ich das bin, der hält das für unnötig. Wieso so viel Geld ausgeben für ein Kleid, das man nur einmal im Leben trägt? Weil jetzt kommt nämlich das Tabu. Würde man sozusagen dieses Kleid nochmal tragen, nach der Scheidung und der Wiederverheiratung, dann wäre das fast blasphemisch. Also da würde man ein Tabu verletzen, aus Gründen der ökonomischen Knickrigkeit. Und das weiß jeder und empfindet jeder, obwohl es keine Norm dafür gibt. Das wird auch als Norm nicht tradiert. Also so viel zum Inzest-Tabu. Das also offen dann faktisch doch gar nicht so schwierig anzueignen und zu erwerben ist. Aber wenn es biologisch nicht angeboren sein kann, dann ergibt sich die Frage, ja, was für ein Tatbestand ist es eigentlich dann? Und dann wäre es einer der wenigen Tatbestände, zu denen man sagen könnte, es ist eine Universalie, aber sie ist kulturell und nicht biologisch. Die ältere Soziologie, zumal in Deutschland, also die neukantianisch begründete, geht gerne von der Dichotomie aus, dass alles, was universell ist, deswegen automatisch biologisch ist und alles, was historisch variabel ist, kulturell bzw. sozial. Und das ist der Unterschied zum Strukturalismus französischer Provenienz, dass es noch etwas Drittes gibt, nämlich etwas, was kulturell ist und dennoch universal. Und das ist eine Universalität, die interessant ist, insofern man sagen kann, dass sie auch konstitutiv ist für die humane Sozialität. Etwas, was nur in diesem banalen Sinne universell ist, dass es überall verbreitet ist, das ist vergleichsweise langweilig. Interessant sind die Universalien, die sozusagen für das menschliche Zusammenleben konstitutiv sind, ohne die es also nicht geht. Also nehmen Sie einfach das Beispiel, die gesamte psychoanalytische Theorie würde sofort in sich zusammenbrechen, wenn sozusagen das Inzesttabu nicht eine kulturelle Universalie wäre. Denn die Entwicklungstheorie in der Psychoanalyse geht bis heute, und das macht sie auch interessant, davon aus, dass ursprünglich so etwas wie ein Inzestwunsch vorhanden ist, der aber, damit menschliches Zusammenleben möglich ist, sozusagen in eine Inzestscheu umgewandelt werden muss. Und das ist das Hauptproblem in der ontogenetischen Entwicklung, zumindest aus der Sicht der psychologischen Tradition. Also nehmen Sie als Beispiel den sexuellen Missbrauch in pädagogischen Institutionen, der im letzten Jahr und oder im vorletzten Jahr so thematisch war und die ganze Welt in Deutschland aufgeregt hat. Im Grunde genommen, da wurde so getan, als ob das etwas vollkommen Aktuelles, Neues ist. Im Grunde genommen ist das ein Problem, das es schon immer gab und das es überhaupt nicht neu aufgetaucht ist. Das ist nämlich die Folge davon, dass der Erwerb oder die Aneignung der Inzestscheu oder der Inzestvermeidung, des Inzesttabus gar nicht so einfach ist. Und in der Ontogenese ein schwieriges Problem und ein Problem, ein Prozess, der leicht schiefgehen kann. Und das ist hier bei dem sexuellen Missbrauch in den pädagogischen Institutionen der Fall. Diese Fälle tauchen natürlich, da werde ich gleich noch drauf kommen, in der Familie noch viel häufiger auf. Also das Inzesttabu ist eine kulturelle Universalie, vergleichbar etwa einem dem Mythos, nicht wahr? Oder der Universalgrammatik. Auch das sind Universalien, die konstitutiv sind für humane Sozialität. Jede Lebenspraxis braucht eine Antwort auf die drei berühmten Fragen: Woher kommen wir, wohin gehen wir und in Funktion der Beantwortung dieser Frage, wer sind wir, wenn die Fragen so und so beantwortet werden. Und das sind Fragen, die nur von einem Mythos beantwortet werden können. Das ist die Funktion des Mythos, seine universelle Funktion. Aber das Interessante ist eben, dass die Antwort selber eine historisch konkrete sein muss, denn sie muss unverwechselbar sein für denjenigen, der die Frage stellt. Und das unterscheidet den Mythos grundsätzlich von einer Evolutionstheorie. Eine Evolutionstheorie muss universell gültig sein. Ein Mythos, wenn er universell vom Inhalt her universell gültig wäre, würde seine universelle Funktion gar nicht erfüllen können. Das ist die Frage. Damit hängt zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Weltgesellschaft und einer Weltgemeinschaft zusammen. Weil kann es eine Weltgemeinschaft geben? Das kann es nur geben, wenn sie einen universell gültigen, für diese Menschheit gültigen Mythos hätte. Das ist eine große Schwierigkeit, die dahinter steckt. Sprache ist ebenfalls universell, aber in der konkreten empirischen Erscheinungsform als Einzelsprache immer historisch. Viele Leute haben damit Schwierigkeiten mit dieser Universalitätsthese. Ich führe Ihnen das mit einem einfachen Argument mal anschaulich vor. In dem Dorf, aus dem ich komme, gab es ein uneheliches Kind eines französischen Kriegsgefangenen. Der war dann wieder weg nach dem Kriege. Und hinter vorgehaltener Hand wurde manchmal darüber geredet, über die Herkunft dieses Kindes. Und irgendwann hat das ein 8- oder 10-jähriger Junge auch gehört. Ja, und der hat dann gesagt, das glaube ich nicht. Ja, warum denn nicht? Weil, ich muss hier platt nicht übersetzen. Hey, kürt doch gar nicht Französisch. Also er spricht doch gar nicht Französisch. Darüber müssen wir sofort schmunzeln, weil wir das interpretieren können. Wir können sofort sehen, das Kind hat die Hypothese, die Begabung zur Einzelsprache sei angeboren. Und das wissen wir intuitiv, dass das nicht der Fall ist. Dass wir jede Einzelsprache dieser Welt gleich gut erwerben können. Nur die erste Sprache, die wir lernen, ist immer eine Einzelsprache und das ist dann eben die Muttersprache und die besetzt die Position der Sprachfähigkeit, sodass von da an alle anderen Sprachen Fremdsprachen sind. Nicht Vatersprachen, sondern Fremdsprachen. Das ist ein Unterschied. Das wissen wir, aber wir haben trotzdem auf theoretischer Ebene große Schwierigkeiten, diese Universalitätsvoraussetzung zu akzeptieren und anzuerkennen. Jetzt gehe ich kurz darauf ein, faktisch die Kategorisierung inzestuös, nicht inzestuös, nicht der Biologie folgt und eben auch nicht einem biologischen Begriff von Blutsverwandtschaft. Das kann man sich exemplarisch an einem verbreiteten, sehr wichtigen Phänomen der vorschriftsprachlichen oder schriftlosen Kulturen, archaischen Gesellschaften klar machen. Da ist die Hauptform der Realisierung des Inzesttabus die sogenannte Kreuzcousinenheirat. Man muss das jetzt unterstellen, das Inzesttabu als solches, als Universalie, ist negativ, ein Verbot. Und dieses Verbot wird dadurch eingehalten, dass es ihm historisch positivierende Heiratsregeln entsprechen, die das Inzesttabu realisieren. Diese Heiratsregeln sind nicht universell, sondern je historisch, kulturspezifisch, so ähnlich wie beim Mythos auch. Und wie das Verhältnis von Universalgrammatik und Einzelsprache. Das ist ganz analog. Kreuzcousinenheirat, der ist ein solches einfaches Modell einer von positivierten Heiratsregeln. Kreuzcousinen, denen entsprechen ganz analog Parallelcousinen und die haben denselben Grad der Blutsverwandtschaft, sind Cousinen. Aber Kreuzcousinen sind diejenigen, die Nachkommen der jeweils gegengeschlechtlichen Geschwister der eigenen Eltern. Also die Nachkommen, auch wenn es aus der Sicht eines männlichen Ego etwa, der kann dann nur heiraten, die Cousinen, die Töchter, entweder des Bruders der eigenen Mutter oder der Schwester des eigenen Vaters. Also jeweils immer die gegengeschlechtlichen Geschwister der Eltern. Und die Parallelcousinen sind diejenigen, die aus den gleichgeschlechtlichen Geschwistern, also der Bruder des Vaters und die Schwester der Mutter. Nun kann man zeigen, das ist Lévi-Strauss war der Erste, der das genau gezeigt hat, dass es einen mathematisierbaren, logischen Unterschied zwischen diesen beiden Positionen gibt. Wenn nämlich Parallelcousinen erlaubt wären, dann würde das bedeuten, dass die Abstammungslinie, die sich nach einem Elternteil richtet, entweder mütterlich oder väterlich, dass diese Abstammungslinie nicht verlassen würde und dass also insofern bezogen auf die Deszendenzlinie in Zucht bestünde. Wohingegen, das kann man sich ja leicht klar machen, wenn man die Tochter der Schwester der Mutter heiratet, dann ist das wie wenn man dieselbe Frau, also die eigene Töchter sozusagen, nochmal heiratet. So, blutsverwandtschaftlich vollkommen identisch, verwandtschaftskategorial radikal verschieden. Die Parallelcousinen gelten als inzestuös, die Kreuzcousinen als nicht inzestuös. Die sind sogar vorgeschrieben in vielen dieser Kulturen, die muss man heiraten. Also daran kann man sich klar machen, dass das sozusagen eine Parallelerscheinung dazu ist, dass man das Merkmal inzestuös biologisch nicht gut genug markieren kann. Man muss es also auf andere Weise erwerben. Und das passiert eben genau im Durchlauf durch eine funktionierende ödipale Triade. Also charakterisiere ich jetzt noch ganz kurz die makrosoziale und die mikrosoziale Funktion des Inzestabus. Auf der makrosozialen Ebene ist die Hauptfunktion des Inzestabus darin bestehen, dass jeweils Abstammungslinien sich öffnen gegenüber anderen Abstammungslinien und nicht alles sozusagen kohäsiv im eigenen Saft nur schmort und damit sich nicht verändert und sozusagen auf einem Platz stehen bleibt, so wie die Schweizer sagen, treten am Ort und also sich nicht verändern. Das Inzestabu auf der makrosozialen Ebene sichert Austausch. Das kann man sich ganz einfach so vorstellen, dass die Frauen der eigenen Abstammungslinie verboten sind und man Frauen aus einer anderen Abstammungslinie nehmen muss. Also für den Feminismus ist das manchmal ein Problem, dass Frauen getauscht werden, aber das ist empirisch so. Männer sind so gut wie nie getauscht worden, sondern das hängt einfach ganz einfach erklärbar damit zusammen, Frauen sind teurer, denn nur Frauen werden schwanger. Und die Zahl der befruchtbaren Eizellen ist begrenzt von vornherein. Wohingegen Spermien, also die sind fast unbegrenzt. Und zur Fortpflanzung braucht man nicht viele Männer. Also das, was unbedingt nötig ist, sind die Frauen, die eben schwanger werden. Und deswegen ist das ein hohes Gut und die werden getauscht. Und es sind nicht die Partner der Frauen, die sie tauschen, sondern es sind die Abstammungslinien, die Frauen tauschen, und zwar in Erfüllung sozusagen eines allgemeinen Gesetzes der Reziprozität. Jetzt ist es wichtig, an dieser Stelle soziologisch schon zu thematisieren, zwei ganz verschiedene Tauschformen, nämlich einmal den berühmten ökonomischen Tausch, mit dem wir es heutzutage immer zu tun haben. Das ist der vom alten Karl Marx immer thematisiert war, im Sinne des Äquivalententausch. Der Tausch beruht auf Gebrauchswertdifferenz. Ganz einfach, X, ein Produzent oder Privatproduzent A hat von X zu viel und von Y zu wenig. Dann sucht er, oder wäre es günstig, wenn er einen Partner B findet, bei dem es umgekehrt ist, der von X zu wenig hat und von Y zu viel oder genügend übrig. Die würden sich dann zusammentun und würden sozusagen jeweils komplementär sich austauschen. Sie müssen nur einen dritten Term finden, an dem man sozusagen die Äquivalenz der getauschten Güter, die Gebrauchswertdifferenz sein müssen, bemessen kann. Das ist in the long run das Geld. Und also sozusagen dann wird eben für so und so viel Betrag Geld X in Y verrechnet. Das ist der Tausch aufgrund von Gebrauchswertdifferenz. Frauentausch ist eben nicht ein Tausch aufgrund von Gebrauchswertdifferenz. Die Abstammungslinien tauschen gebrauchswertgleiche Gegenstände. Da mögen Sie jetzt erstmal, das mag Ihnen befremdlich vorkommen, aber es gibt zugleich eine historische Dimension der Entwicklung an, denn hier getauscht werden hier Elemente der gleichen Kategorie. Also es wäre ja auch blasphemisch, wenn man sozusagen und in der Unterstellung, dass das schon individuierte Subjekte sind, diese Individuation auf Gebrauchswertfunktion reduzieren würde. Getauscht werden nicht einzelne Personen, sondern das, was für die Fortpflanzung gebraucht wird, in den jeweiligen Abstammungslinien. Und jetzt ist eine wichtige historische Entwicklung, besteht jetzt darin, wann diese Reziprozität zwischen Abstammungslinien allmählich sich umwandelt, gewissermaßen in eine Reziprozität zwischen Individuen, die sich heiraten. Das ist ein Prozess, der in Europa als erstes passiert, ausgehenden Mittelalter, so um 12, also kann man ungefähr identifizieren mit der Entstehung des Sakraments der Ehe im 12. und 13. Jahrhundert. Das ist ja das einzige Sakrament, was nicht gespendet wird von einem amtscharismatischen Priester, sondern was sich vor dem Altar die sich heiratenden Partner selber spenden. Ja? Und kann das mit einer Anekdote beziffern. Also eine Rheingauer taffe Frau, eine Winzerin, hat mir mal erzählt, wie sie Gleichberechtigungsprobleme mit ihrem Mann, der schon gestorben war, gelöst hat. Und da hat sie immer gesagt, mir habe vorm Altar nicht hintereinander gestanden, sondern nebeneinander. Ja? Also sie hat genau begriffen, dass in der Selbstspendung des Sakraments der Ehe Gleichberechtigung herrscht. Also, und das ist eine sehr späte Entwicklung erst, die unter anderem auch mit sich bringt, dass die heiratsfähigen und heiratbaren, verehelichbaren Partner im Prinzip zur Gattung Mensch insgesamt gehören. Das ist auch eine sehr späte Entwicklung erst. In der Kreuzcousinenheirat zum Beispiel sind das 200 bis 400 kopfgroße Abstammungslinien, die reziprok miteinander verkehren, die intern exogam sind, also und dann durch diese durch den Frauentausch in eine exogame Vergemeinschaftung sich verwandeln. Und dann ist die große Frage, wer sind die anderen, mit denen man nicht über Frauentausch verbunden ist? Das sind noch nicht Fremde, weil die Kategorie Fremde gibt es noch nicht. Die gehören im Prinzip noch nicht zur Gattung Mensch. Das sind meistens, die, wenn da irgendwelche Missionare, Soldaten oder sonst was ankommen, sagen das jetzt sehr grob, sind das irgendwelche bösen oder guten Geister, je nachdem, aber die gehören eigentlich nicht zur Gattung Mensch. Das heißt also, die, erst dann, wenn die, der sittlich folgenreiche Gattungsbegriff Mensch mit dem biologischen Begriff der Blutsverwandtschaft zur Deckung kommt, und das ist erst sehr spät der Fall, dann öffneten sich auch die Heiratsregeln sozusagen gattungsweit. Und dann erst kommt es zum sogenannten Romantic Love Complex, nämlich der hat zur Voraussetzung, dass man im Prinzip jeden erwachsenen und geschlechtsreifen Partner der Gattung Mensch im Prinzip heiraten kann. Ja. Und Romantic Love Complex ist es deswegen, weil, stellen Sie sich mal vor, in der Realität sie würde das Gesetz sozusagen der Individuierung ernst genommen, dann zu viel Lebenszeit steht ja gar nicht zur Verfügung, da würden 10 Leben nicht reichen, sozusagen alles durchzutesten, ja, wer der einzigartige, singuläre Partner für einen ist. Ja, also da hat man so viel Zeit nicht festzustellen und irgendwann muss man sich entscheiden und entschließen, der ist es, obwohl das empirisch vollkommen ungedeckt ist. Und das ist dann der Romantic Love Partner. Ja? Also der wird dann sozusagen in diesem Mythos von Romantic Love überhöht. Gott sei Dank funktioniert das ja halbwegs. Aber manche Leute behaupten ja immer weniger. Ich bin nicht der Meinung im Übrigen. Von daher aus kann man nämlich ganz gut die Scheidungsraten anders interpretieren als sonst. Die Scheidungsraten, es wäre naiv, die Scheidungsraten so zu interpretieren, dass die Familie immer desintegrierter und immer weniger kohärent wird. Das kann man eher als Indikator für das Umgekehrte interpretieren und kann sagen, die heutigen Menschen in den entwickelten Gesellschaften haben ein so artikuliertes und klares Modell von gelingender Ehebeziehung, ja, dass sie ja, da, wo es nicht gut geht, das nicht gut aushalten und sich dann scheiden lassen. Aber sie heiraten ja zu über 80% wieder. Das heißt, sie sind mit dem Modell der Ehe als solchen nicht unzufrieden. Nur mit der konkreten Ehe. Und das ist im Übrigen, ja, das ist aber wichtig, ein wichtiges methodologisches Problem, zum Beispiel in den Sozialwissenschaften. Damit kann man gewissermaßen wirksam den Empirismus kritisieren, weil der Empirismus unterscheidet nicht genügend zwischen zwei vollkommen verschiedenen Fällen, nämlich ob ein konkretes Scheitern ein Modell falsifiziert oder ob dieses konkrete Scheitern nur heißt, dass diese konkrete Lebenspraxis am Modell gescheitert ist. Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen einer praktischen Falsifikation und einer methodischen Falsifikation. Und wer diesen Unterschied nicht macht, verfällt sozusagen in Empirismus. So, jetzt habe ich schon einige Vorgriffe gemacht. Ich kürze jetzt an dieser Stelle ab und komme jetzt zur Struktur der ödipalen Triade als solcher. Da setze ich jetzt etwas neu an. Und damit komme ich auch auf die mikrosoziale Funktion. Vorhin habe ich die makrosoziale Funktion behandelt. Die mikrosoziale Funktion besteht im Wesentlichen darin, dass die Sozialisation des Nachwuchses und die Familie ist der Ort davor, der strukturelle Ort dafür, auch funktioniert und in der Regel eine Chance hat zu gelingen. Da führe ich jetzt ein einfaches Modell ein. Die ödipale Triade besteht aus drei Dyaden, klarerweise eine Gattenbeziehung und zwei Eltern-Kind-Beziehungen, ganz simpel. Und für diese drei Beziehungen, die zwei Typen erfüllen, nämlich einmal eine Eltern-Kind-Beziehung und das andere mal eine Gattenbeziehung, und auf die Differenz werde ich gleich dann noch eingehen, gilt nur, und zwar nur für diese Beziehungen, dass es sich um sogenannte diffuse Sozialbeziehungen handelt, im Unterschied zu spezifischen Sozialbeziehungen. Diese Unterscheidung übernehme ich von einem berühmten soziologischen Theoretiker, Torquay Parsons, korrigiere nur an einer Stelle sein Modell. Das Kriterium für diffus besagt, die Beweislast in diesen Beziehungen trägt derjenige, der ein Thema ausschließen will. Also wenn jemand in einer Ehebeziehung sagt, darüber rede ich mit dir grundsätzlich nicht, dann hat er den Boden dieser Beziehung verlassen. Nach diesem Kriterium kann man auch sagen, diffuse Sozialbeziehungen sind Beziehungen zwischen ganzen Menschen. Das hat sein Pendant, zum Beispiel in der psychoanalytischen therapeutischen Praxis. Da gibt es die sogenannte Grundregel, die besagt, du sollst als Patient, mir als Arzt, alles das sagen, was dir durch den Kopf geht, auch wenn es dir peinlich ist oder auch wenn es dir vollkommen unwichtig erscheint. Das muss man nicht explizit verabreden, wie einen Vertrag unterschreiben, das passiert mit der Zeit von selber. Und das Merkwürdige bei der psychologischen Praxis ist, wenn man diese Grundregel als Patient gut gelernt hat, ist man auch meistens schon geheilt. Also das ist sozusagen etwas, was über Vollzug passiert. Aber diese Grundregel wäre ein Analogon zu diffuser Sozialbeziehung. Die spezifische Sozialbeziehung im Unterschied dazu ist eine Beziehung, in der die Beweislast derjenige trägt, der zu den in den Rollendefinitionen spezifizierten Zuständigkeiten etwas hinzufügen will. Also wenn ein älterer Mensch mit dem Zugschaffner im ICE über seinen kranken Kanarienvogel sprechen will, dann kann dieser Zugschaffner das abweisen. Also die Beweislast trägt derjenige, der dieses Thema hinzufügen will. Es sei denn, im Arbeitsvertrag von dem Zugschaffner von der DB steht drin, man soll sich mit alten Leuten freundlich über alles unterhalten, dann wäre das aber ein Element von diffusen Inhalten in einer spezifischen Beziehung. Und es wäre nicht strukturell eine diffuse Beziehung. So, das gilt für diese beiden Typen von Dyaden in der Triade, auch für die Eltern-Kind-Beziehung. Das kann man nun weiter ausbuchstabieren. Also erstmal kann man daran schon sehen, es sind Beziehungen zwischen ganzen Menschen, und das schlägt 90% der Familiensoziologie der heutigen Machart ins Gesicht, weil die alle rollentheoretisch formuliert sind und damit gehen sie an dem Wesen, an des Strukturgebildes Familie analytisch total vorbei. Denn spezifisch oder ein Rollensystem ist die Familie explizit erst dann, wenn sie nicht mehr funktioniert, wenn es nur noch um Unterhaltsregelungen, Besuchsregelungen oder sonst was geht. Aber solange die Familie als Familie funktioniert, ist sie eben gerade kein Rollensystem. Ja? Und deswegen eine Form von Vergemeinschaftung, im Unterschied zur Vergesellschaftung. Ja? Vergesellschaftet sind Menschen qua Rollenträger, qua Marktteilnehmer, qua Vertragspartner. Vergemeinschaftet sind sie untereinander als ganze Menschen. Das gilt nicht nur für die Ebene von Familie, also von kleinen sozialen Gebilden, sondern es gilt auch aufs Große, auch für Staatsbürgerschaft. Der Staatsbürger ist auch keine Rolle, sondern Staatsbürger ist man als ganzer Mensch. Kann man sich ja einfach klar machen, wenn Sie nach der Französischen Revolution sozusagen als Bürger, männlicher jedenfalls, die Pflicht haben, Ihr Vaterland zu verteidigen, Patriotismus, das, was Goethe 1792 in der Schlacht bei Valmy ja konkret beobachtet hat und was ihn sehr interessiert hat, wie man nachlesen kann, dann sozusagen, und sie werden da totgeschossen, dann können sie nicht sagen, meine Soldatenrolle ist totgeschossen, ich gehe als ganzer Mensch nach Hause, sondern dann sind sie eben auch weg, ja, als ganzer Mensch. Ja. Und dessen müssen sie gewärtig sein, in der Wahrnehmung als Bürger. Also auch da, das hat Hegel wunderbar in seiner Rechtsphilosophie dargelegt, das ist auch die modernste Form von Familientheorie nach wie vor, allen soziologischen Theorien weit überlegen, weil der Begriff der Sittlichkeit im Unterschied zur Moralität sozusagen betrifft diese objektive Form von Vergemeinschaftung. Und wie wichtig diese Unterscheidung zwischen Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung ist, die sich daraus ableitet, im Übrigen, das können Sie in der modernen Debatte sehen, der ganze Globalisierungsbegriff taucht theoretisch nichts. Warum nicht? Weil Sie eigentlich einen Strukturindex hinzufügen müssen, was damit gemeint ist. Ob Globalisierung als Vergesellschaftung gemeint ist, dann ist das ein Prozess, der ist ziemlich banal, der ist so alt wie die Menschheit selber, der hat sich allerdings enorm beschleunigt. Aber wenn Globalisierung darunter Vergemeinschaftung verstanden ist, dann ist das was ganz anderes. Weil das Problem, was damit heute häufig gemeint ist, ist, dass die Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung immer weiter auseinandergehen. Also wenn Mercedes irgendwo eine Lastwagenfabrik baut, sagen wir mal in Europa, dann hat das enorme Folgen sozialpolitischer Art für den jeweiligen Nationalstaat oder die Region, wo der gebaut wird. Aber die Folgen davon, die sozialpolitischen, sind nicht ein Vergesellschaftungsproblem, sondern ein Vergemeinschaftungsproblem für den jeweiligen politischen Herrschaftsverband, dem eine politische Vergemeinschaftung entspricht und der für diese Folgen sozusagen im Modell nicht nur von Gerechtigkeit, sondern von Solidarität gerade stehen muss. Solidarität ist eine Funktion von Vergemeinschaftung, Gerechtigkeit ist eine Funktion von Vergesellschaftung. Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge, die bei den Philosophen auch noch nicht so richtig angekommen sind, beziehungsweise das ist dann alles aus Amerika entliehen worden unter dem Titel Kommunitarismus und das ist im Grunde genommen eine Vergemeinschaftung zu den fünften Aufgusses, die wir in der deutschen Soziologie schon viel besser vorher hatten, nur eben mit anderen Termini. Also das und die Grundlage dafür unter anderem liegt schon sozusagen in diesem Bereich der diffusen Sozialbeziehung, weil die beiden Eltern-Kind-Beziehungen und die Gattenbeziehungen sind Formen der Vergemeinschaftung und das kann man sozusagen auf die Formen der Vergemeinschaftung auf der Makroebene auch extrapolieren. Also da gibt es Entsprechungen. So, nun komme ich zu den Eigenschaften im Einzelnen. Ich nenne vier Eigenschaften, in die ich das ausbuchstabiere. Diffus. Erstens, diese Beziehungen sind unkündbar. Also natürlich können Sie jetzt sofort sagen, ja, aber es gibt doch jede Menge Scheidungen. Da ist ja faktisch eine Kündigung vor. Das ist schon richtig. Dann ist das aber ein Scheitern, das nicht vorgesehen war. Sie können Verträge beenden, auch wenn sie sozusagen sehr nützlich waren. Sie waren dann erfolgreich, aber das Ende ist kein Scheitern. Aber jedes Ende einer Gattenbeziehung und einer Eltern-Kind-Beziehung ist ein Scheitern. Und dieses Scheitern lässt sich nicht wegwischen. Das bleibt auch sozusagen eingeschrieben in eine Biografie. Und Sie können es daran sehen, dass Sie natürlich nicht solche Beziehungen begründen können und sagen können, okay, wir heiraten jetzt mal bis zum 31.12.2014 und dann sehen wir, ob wir den Vertrag verlängern, ja oder nein. Ja? Das wäre genauso, wie wenn Sie jetzt auf der politischen Vergemeinschaftungsebene Gesetze verabschieden mit einer Befristung und sagen, die Geltung bis da und dahin experimentell und dann sehen wir weiter. Das passiert immer mehr und das ist genau ein Problem, nämlich die Lockerung sozusagen der Bindung bedeutet das, also das Einfügen sozusagen von solchen Experimentalklauseln. Zweitens, diese Beziehungen haben notwendigerweise eine Leibbasis oder eine Körperbasis. Das heißt, sie sind gegründet auf den Leib, auf Funktionen des Leibes. Im Falle der Gattenbeziehung ganz einfach, die Sexualität, aber im Fall der Eltern-Kind-Beziehung die Pflegebedürftigkeit des Kindes, der ohne sozusagen elterliche Fürsorge nicht überleben kann, dieser Organismus. Und die Unbefristetheit bleibt hier bestehen, indem man sozusagen die elterlichen Objekte sozusagen verinnerlicht hat, ein Leben lang. Und wenn einer der beiden Seiten irgendwann sozusagen seine Autonomie verliert, aufgrund von Krankheit oder sonst was, ist der andere zuständig. Und im Sinne der Subsidiarität als Erster wird er als Erster sozusagen gefragt und in Verantwortung gezogen. Drittens, für diese Beziehung gilt, dass sie auf einem Vertrauen beruhen, das bedingungslos gewährt wird. Und eben nicht wie bei Vertragsbeziehungen oder Rollenbeziehungen an die Erfüllung von Kriterien gebunden sind. Also Sie können in der Ehe nicht sagen, ich schlafe erst wieder mit dir, wenn du die nächsten 14 Tage den Mülleimer runtergebracht hast, weil dann würde genau das an ein rollenförmiges Kriterium gebunden sein und es würde damit die Beziehung als solche zusammenbrechen. Das vierte Kriterium, generalisierte affektive unverwüstliche Bindung. Das ist ganz entscheidend. Das können Sie sich exemplarisch einfach klar machen in der Eltern-Kind-Beziehung. Das Schlimmste, was einem Kind passieren kann in seiner Entwicklung, ist sexuell von seinen Eltern missbraucht zu werden. Und das Problem in der Behandlung solcher schweren Traumatisierungen besteht eben genau darin, dass die Bindung aufgrund dieser Traumatisierung sich nicht auflöst, sondern meistens unvermindert erhalten ist und das genau das große, das missbrauchte Kind in diese großen Schwierigkeiten bringt. Das können Sie in jeder Behandlung von Missbrauch nachvollziehen, wie Sie von Kindertherapeuten berichtet werden. So, das sind die vier Formen, die man zusammenziehen kann unter dem Titel Nichtsubstituierbarkeit des Personals. So. Und jetzt gibt es ein großes Problem, Folgeproblem, dass natürlich bei nächster Überlegung diese strukturelle Gemeinsamkeit der Gattenbeziehung und der Eltern-Kind-Beziehung natürlich vollkommen zusammenbricht in einer radikalen Verschiedenheit. Und die ist bedingt durch das Inzesttabu. Nämlich, die Gattenbeziehung beruht auf Sexualität, sozusagen, die dort wahrgenommen werden muss, das ist konstitutiv, wohingegen sie in Eltern-Kind-Beziehung verboten ist. Ja. Also tabuisiert ist. Was ganz Verschiedenes. Also um Ihnen das drastisch zu erläutern, Mitarbeiter haben mir immer geraten, ich soll das in Veröffentlichung nicht benutzen, aus norddeutscher Prüdigkeit heraus, die kamen alle aus Norddeutschland. Man muss dieses Beispiel aber nennen, da wird es nämlich klar, wie auch haarfein diese Unterscheidung ist zwischen diesen beiden Beziehungstypen. Ich verschicke vorweg, die Affekte, die in diesen Beziehungen operieren, werden gemeinsam als Liebe bezeichnet. Aber das Wort Liebe ist genau aus diesem Grund theoretisch vollkommen unbrauchbar. Weil Sie müssten nämlich immer einen Strukturindex hinzufügen, ähnlich wie bei Vergemeinschaftung, Vergesellschaftung vorhin. Was ist hier jetzt gemeint? Die Liebe in der Gattenbeziehung oder Liebe in der Eltern-Kind-Beziehung? Vollkommen verschiedene Formen. Ja. Und wenn man das in Strukturindex immer hinzufügen muss, dann kann man auch gleich auf das Wort Liebe theoretisch verzichten und sagt und benennt sofort den Strukturindex. So, das, also diese Differenz führt zu einer auch Vergemeinschaftungsdifferenz. Man kann grob sagen, die Liebe in den Eltern-Kind-Beziehungen ist eigentlich nichts anderes als die Verlängerung der Brutpflegebeziehung in der Biologie von der Natur in die Kultur. Also es ist sozusagen eine symbiotische Form der Vergemeinschaftung. Wohingegen die Liebe in den Gattenbeziehungen davon radikal verschieden ist, weil dieses eine Affektbindung ist zwischen Partnern, die aus verschiedenen Abstammungslinien kommen, die also sozusagen ursprünglich sich eigentlich feindlich waren. Weil die Abstammungslinien miteinander konkurrieren um Reviergrenzen, um Beute, Nahrungsgrundlagen etc. Und von daher immer einer in einer Gattenbeziehung seine eigene Abstammungslinie verlassen musste. Also sozusagen irgendwo hingehen musste. Je nachdem, ob es patrilinear oder matrilinear ist. Also Gatten finden sich neu zusammen als ursprüngliche Feinde. Man kann daraus den Schluss ziehen, dass Sandkastenehen immer problematisch sind, weil sie nicht genügend Feindschaft zur Grundlage haben. Weil sie zu geschwisterlich sind. Wohingegen, wenn sozusagen die Feindschaftsmöglichkeit im Hintergrund immer noch droht, dann ist die Bindung umso wichtiger und umso stärker. Und die funktionieren auch besser. Also ich meine, diese potenzielle Feindschaft kann man ja bis heute sehen, wenn es bei größeren Hochzeiten, wenn zum Beispiel die Freunde und Verwandte der beiden Partner zum ersten Mal zusammenkommen in dem Hochzeitszelt, da gibt es dann schon Schwierigkeiten häufig, nicht? Bei genügendem Alkoholisierungsgrad. Ja, das ist so ungefähr genauso, wie wenn früher auf den Dörfern die Jugendlichen aus dem Dorf A und auf B bei Sängerfest in C mit Mopeds zusammenkamen. Ja, dann war also in einer gewissen Steigerung, endete das dann so gegen 1 Uhr im Festzelt bei 2, so zu viel Promille in einer Massenschlägerei. Dann hat der Wirt die Polizei angerufen und dann lalü lala, sobald das hörbar war, haben die sich vorher Bekämpfenden sofort zusammengetan und sind gegen die Polizei vorgegangen. Ja? Also das war dann Gemeinschaft gegen Gesellschaft am Ende. Ja? Aber das ist heute, spielt sich ja heute bei jedem Bundesligaspiel auch wieder ab. Also sozusagen die aus der Gastmannschaft, die Anhänger der Gastmannschaft, wo müssen wir hin? Ja, da wo die Grünen, also wo die Uniformierten stehen, weil da passiert es. Und darauf kann man die These ableiten, wenn die Polizisten überhaupt nicht da wären, würde es wahrscheinlich gar nichts passieren oder weniger passieren als so. Ja, weil die Anreisenden ja gar nicht wissen, wo sie hin müssen. Ja? Und in der Regel. Gut, das ist jetzt vielleicht etwas zu primitiv gedacht. Jetzt folgt aus dieser Konstellation, diese radikale Verschiedenheit, folgt ein dynamisches Problem. Jetzt brauchen wir nur noch eine Prämisse hinzuzufügen, dass in den Dyaden ein Prinzip herrscht, sozusagen der, was man nennen könnte, der Bedingungslosigkeit, der Hingabe oder der Inanspruchnahme des anderen. Also ein Prinzip der Ausschließung eines Dritten. Die Beziehung zwischen ganzen Personen kommt erst reziprok sozusagen zur Vollendung, wenn dieses Ausschließungsprinzip auch funktioniert. Daraus ergeben sich drei nicht aufeinander rückführbare konfliktuöse Konstellationen. Ich beschränke mich jetzt auf die Perspektive des Kindes als Ego. Erstens, Ego hat einen Anspruch auf eines der Elternteile, auf Vater oder Mutter, und gleichzeitig hat in der Logik der Gattenbeziehung ein Dritter einen Anspruch auf diesen Partner. Damit muss das Kind klarkommen. Zweitens, beide Eltern haben gleichzeitig einen Initialisierungsanspruch auf das Kind. Auch das ist eine schwierige Konfliktsituation. Das Kind muss entscheiden, sozusagen mit wem es jetzt gemeinsam handelt, ohne dabei den anderen zu verlieren. Sozusagen den anderen in Wartehaltung zu belassen. Drittens, und das ist das Schwierigste, es gibt natürlich die Gattenbeziehung als vollständig geschlossene, aus der das Kind ausgeschlossen ist. Und das ist nun ein Problem, in dem sozusagen diejenigen Leute, die behaupten, einen am meisten von allen zu lieben, ja, gleichzeitig von einem verlangen, dass man bei etwas ganz Großartigem nicht berechtigt ist, teilzunehmen. Also nämlich die Sexualität der Eltern. Die Schwelle zum elterlichen Schlafzimmer ist so eine Barriere. Mit diesen drei Konfliktkonstellationen muss jedes Kind klarkommen und dabei erlernt es etwas Wichtiges, nämlich sozusagen die Abhängigkeit allmählich aufzulösen, in der es steht. Die Abhängigkeit von den Eltern. Und vor allen Dingen die dritte Konstellation ist entscheidend. Das Kind erfährt, wenn die Gattenbeziehung funktioniert, dass da etwas Großartiges passiert, von dem es ausgeschlossen ist. Also muss es möglichst schnell dahin kommen, wo die Eltern auch sind, damit es an so etwas auch teilhaben kann. Aber es weiß, das geht nur um den Preis der gelungenen Ablösung. Solange ich von den Eltern abhängig bleibe, komme ich da nicht hin. Das heißt also, das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Die Dynamik in dieser ödipalen Triade, die für die konstitutiv ist, dass sie eine Eifersuchtskonstellation ist, affektiv, die ist notwendig, damit das aufwachsende Subjekt autonom wird. So, kann ich jetzt hier, das, wie, wo muss ich das betätigen? Bitte? Die Maus. Ah ja, Entschuldigung, alles klar. Ich wollte das nur schnell an der beleuchten. Und, wann kommt es? Ah. Also da habe ich jetzt die drei Konstellationen abgebildet. Sehen Sie, hier, das sind die Absatzzeichen, da kann man, kann ich die rauskriegen, ja wo? Die sind sehr störend, bitte. Wie? Ah, hier, alles klar. Das. Gut. Also, die Strukturkonstellation 1, A und B, das ist die einfache, in der das Kind sich sozusagen ein Elternteil mit einem, in der Logik der Gattenbeziehung, einem anderen teilen muss. Die Strukturkonstellation 2 ist selbstevident und das, was uns interessiert, ist die Strukturkonstellation 3. Hier ist das Kind sozusagen systematisch ausgeschlossen. Und in dem Maße, in dem es sozusagen diese Gattenbeziehung als eine lebendige erlebt, wird es angetrieben, dahin zu kommen. So, jetzt habe ich psychoanalytische Ausdrücke gebraucht, allerdings in einer soziologischen Wendung. Also ich nehme in Anspruch, dass dies eine sozusagen strukturtheoretische Ergänzung ist zum psychoanalytischen Modell. Und das möchte ich jetzt zeigen an einem Beispiel, an einem Punkt, worin der Unterschied vor allen Dingen besteht. Die meisten Psychoanalytiker verstehen unter der ödipalen Konstellation, dass das tatsächlich das aufwachsende Kind oder das sich bildende Subjekt mit der Mutter schlafen will und deswegen den Vater als Konkurrenten umbringen, also aus dem Felde schlagen will. Das halte ich für falsch. Warum? Weil Freud selber gewusst haben muss, dass es so nicht sein kann, sonst hätte er, kannte sich in der Mythologie sehr aus, sonst hätte er diese Mythologie nicht herangezogen. In der nämlich Ödipus deswegen schuldig wird in diesem Sinne, weil er die Schuld vermeiden will. Er hält ja seine Pflegeeltern, das Königspaar in Korinth, fälschlicherweise für leibliche Eltern. Und weil ihm das Orakel von Delphi diese Schuld voraussagt, haut er ab, um sie nicht einzugehen. Und das ist die Bedingung dafür, Tragik, dann tatsächlich in diese Schuld zu fallen. Das heißt, es ist eine Schuld in dem Ödipus-Mythos, die subjektiv nicht zurechenbar ist, aber objektiv passiert. Eine Schuld, die allerdings der Ödipus nachträglich, nachdem er König von Theben geworden ist und alle diese schrecklichen Verbrechen begangen hat, sich subjektiv auch zurechnen muss. Warum? Weil es am selben Leib geschieht. Sein Leib ist identisch. Das ist im Übrigen genau dasselbe in der Genesis, in der berühmten Sündenfallerzählung, nicht wahr? Das ist auch eine Schuld, die subjektiv nicht zurechenbar ist, für die Theologen zwar ja, aber wenn man die Geschichte genau liest, nicht, weil sie sind ja noch nicht in der Erkenntnis von Gut und Böse. Also wenn sie gehorsam gewesen wären, hätten sie gar nicht, gewusst, dass sie es waren. Es ist also der Gehorsam eines dressierten Hundes, ne? Weil sie ja erst durch den Ungehorsam in die Erkenntnis von Gut und Böse überhaupt geraten. Also ist es auch eine Schuld, die man subjektiv nicht, die subjektiv nicht zurechenbar ist, aber objektiv später übernommen werden muss, wegen desselben Leibes. Das ist ganz analog. Nur, der Unterschied ist nur der, dass in der Genesis das Menschen sind, die überhaupt erst die Sittlichkeit erwerben müssen, während Ödipus in der Antike als Königssohn diese Sittlichkeit schon in sich hatte und auch aus dem Grund das war. Aber sonst ist alles gleich. So, das ist jetzt wichtig. Diese Gleichzeitigkeit sozusagen von Schuld zu sehen. So, und Freud hat meines Erachtens das auch klar gesehen. Das kann man jetzt so übersetzen, dass am Anfang, dann wenn der Ödipus-Komplex untergeht, sozusagen die Sinnstruktur der ödipalen Triade verinnerlicht wird schon, was heißt, dass dann das Kind eigentlich noch gar nicht genau unterscheiden kann, biologisch, was die Liebe in Geschlechtsbeziehungen ist, in Gattenbeziehungen und die Liebe in Elternkindbeziehungen. Das ist noch gar nicht genügend unterschieden, nur symbolisch. Das wird thematisch erst unter der Bedingung der biologischen Geschlechtsreife in der Pubertät. dann erst wird diese Möglichkeit wirklich dramatisch, wenn man dann verwechselt die Liebe in Gattenbeziehung und die Liebe in Eltern-Kind-Beziehung. Dann muss man das beherrschen. Und das ist ein interessanter Fall, weil nach diesem theoretischen Modell dann erst die Kultur kommt und dann die Biologie. Und das ist auch notwendig so. Wäre es andersrum, erst würde die Geschlechtsreife kommen und dann müsste man die Sinnstruktur erwerben, dann würde alles drunter und drüber gehen. Man muss also sozusagen die Sache schon vorher sozusagen klar verinnerlicht haben. Und es geht schief, wenn der Durchlauf durch die ödipale Triade nicht wirklich stabil war. Das heißt also, wenn die ödipale Triade, das spricht die Kernfamilie, nicht klar strukturiert war durch eine stabile Generationendifferenz und durch eine stabile Geschlechtsdifferenz. Nicht wahr? Also ich habe ein drastisches Beispiel. In vielen unserer empirischen Materialien finden wir dann, dass in Deutschland in der unteren Mittelschicht oder Unterschicht die Ehepartner zueinander Mutti und Vati sagen. Und das finden die Studenten, fanden das nie pathologisch. Ja? Also ich finde das schon pathologisch. Das kann man dann klar machen sofort, wenn man sagt, ja, stellen Sie sich mal vor, die würden während des ehelichen Geschlechtsverkehrs, würde der Mann sagen, Mutti, warum stöhnst du denn so? Ja? Dann wäre wirklich Schluss. Ja? Also dann wäre sozusagen, dann wäre die Pathologie offenbar. Ja? Also daran kann man sich klar machen, wie instabil die Sache sein kann. Und jetzt will ich das vorhin angekündigte Beispiel nachreichen. Stellen Sie sich vor, ein 9-jähriges Mädchen schlüpft abends zum Schmusen zu seinem Vater ins Bett. Und dann sehen Sie die haarfeine Differenz. Dann muss sich dieser Vater sicher sein, dass er keine Erektion bekommt. Und das kann er sich, dessen kann er sich nur sicher sein, wenn er sehr stabil durch diese Triade gegangen ist. Wenn er sich dessen nicht sicher ist, dann muss es, und er ist sozial normal, dann unterlässt er es, aber dann entzieht er dem Mädchen in dieser Entwicklungsphase ein Stück Zärtlichkeit, das für seine Entwicklung sehr wichtig sein könnte und wäre. Wenn er sozusagen sich nicht sicher ist und macht es trotzdem, dann wird es psychisch problematisch. Und wenn er es sogar herbeiführt, verführerisch, dann ist es natürlich, hat es schlimme Folgen. So, ich muss aufhören. Ich wollte Ihnen nur noch diese. So, sehen Sie. Die Struktur der ödipalen Triade, das nur noch 2 Minuten, ist sozusagen noch nicht in sich ein selbstgenügsames Modell der sozialen Geburt und der sozusagen für die Sozialisation eines neuen Lebens. Es muss nämlich noch etwas hinzukommen, nämlich die dritte Generation. Ja, und das habe ich hier, das Rote sind die Gattenbeziehungen und das andere sind die Eltern-Kind-Beziehungen. Und ich will nur das Gebilde als solches, was ja vollkommen trivial ist, kurz benennen. Wir haben immer die Zahl 3. Ja? 3 Triaden, 3 Generationen und in jeder Triade 3 Positionen. Das ist die mythische Zahl 3. Dann haben wir die Zahl 4, nämlich 4 Großeltern. Und wir haben evolutionsbiologisch gesehen, soweit ich weiß, ist die Gattung Mensch diejenige, die sozusagen bei der das weibliche Leben eine dritte Phase hat, nämlich die nach der Menopause. Es scheint ja vorprogrammiert zu sein, die Zahl der befruchtbaren Eier, die produziert werden können. Und wenn die zu Ende ist, die Zahl ausgeschöpft ist, dann beginnt die dritte Phase. Die meisten sexuell sich reproduzierenden Gattungen sterben die Leute. Ist das gleichbedeutend mit Tod? Bei der Gattung Mensch nicht. Und das ist eine wichtige Funktion, nämlich die, wenn Sie so wollen, die in dem Übergang von Natur zu Kultur, die Institutionalisierung der Großeltern, die für die Sozialisation wichtig sind. Zum Beispiel dahingehend, dass die Kinder in Anwesenheit der Großeltern ihre eigenen Eltern als Kinder erfahren können. Nämlich gespiegelt darin, wie diese Großeltern mit ihren Eltern umgehen. Wobei das Paradox ist, dass die Großeltern zu den Kindern in der dritten Generation in der Regel viel liberaler sind als sozusagen zu den Eltern von Ego, die Kinder der Eltern sind. Also, und dann möchte ich mir noch eine kleine kabbalistische Bemerkung erlauben. Die Zahl 7, die außerordentlich wichtig ist in der Mythologie, kommt ja auch vor. Nämlich insgesamt, deswegen nenne ich das Heptade, insgesamt 7 Positionen. Ja? So, und jetzt überlegen Sie mal, die Zahl 7, die Zahl der Wochen, der Woche. Also alle anderen Zeiteinheiten, ja, Vegetationszyklus, Tag, hell, dunkel, Zyklus, Monat, Mondzyklus, sind sinnlich erfahrbar, die Zahl 7 nicht. Die Wochendauer ist sinnlich nicht erfahrbar. Die Französische Revolution hat versucht, eine Dekade einzuführen, eine 10-Tage-Einteilung, weil das sozusagen mathematisch eleganter war. Es ist der Französischen Revolution sehr viel gelungen, aber das nicht. Das hat sich nicht durchgesetzt. Also die 7, die Kardinalität 7 scheint so habituell tief verankert zu sein, aufgrund dieser sozialen Logik, dieser Strukturlogik, dass es sozusagen nicht anders geht. Davon können wir nicht ablassen. Das ist eine, natürlich eine Spekulation. Ich habe meine Zeit, glaube ich, schon überschritten. Nicht? Bitte? Ja. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Professor Dr. Ulrich Oevermann von der Universität Frankfurt zum Thema Familie, die Bedeutung der ödipalen Triade im Evolutionsprozess. In der kommenden Woche hören Sie an gleicher Stelle Professor Dr. Margarete Boos von der Universität Göttingen zum Thema Koordination und Führung in Teams, Überlebensvorteile in Risikosituationen.